RD.
Hey there, Aki. This is Mark Rosso from Bambi Kino. Great to be with you today.
Das ist Mark Rosso. Ist Musiker und lebt in New York City. Und, richtig gehört, seine Band heißt Bambi Kino. Genauso wie das Kino, in dessen Lagerräumen die jungen Beatles gehaust haben, als sie 1960 zum ersten Mal in Hamburg spielten. Und so klingen Bambi Kino. Eine der vielen Bands, für die die Beatles heute immer noch Vorbild und musikalischer Maßstab sind. Marks Schwager ist Deutscher, wohnt ebenfalls in New York und hat mir geschrieben, weil er meinen Podcast gehört hat. Hey Oke, meinte er, du musst unbedingt mal mit Mark reden. Weil der auch die frühe Zeit der Beatles total spannend findet und eine eigene, coole Geschichte dazu hat. Ich habe ja immer wieder gefragt, am Ende jeder Folge, habt ihr eine Geschichte mit den Beatles? Und nicht nur Marks Schwager hat mir geschrieben, hunderte Briefe und Mails, Anrufe erreichen mich seit der ersten Podcast-Folge. Echt überwältigend. Einige Mails sind aus Neuseeland gekommen, andere aus Nordfriesland. Einige von 25-jährigen Musikfans, andere von 85 Jahre alten Zeitzeugen. Viele alte Freunde, Kolleginnen, aber vor allem eigentlich fremde Menschen, die den Podcast gehört haben und sich mit ihrer eigenen Geschichte bedanken wollten. Und was ist alles dabei? Geschichten von Coverbands, von Beatles-Superfans, die Fotos von ihnen nachgestellt haben, oder von Fans, die ihre erste Beatles-Platte heimlich kaufen mussten oder geklaut haben. Von Leuten, die Dinge aus Astrid Kirchers Privatbesitz zu Hause haben. Geschichten von euch. Ich bin Oke Bandixen und das ist Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle 6 Folgen könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes. Dies ist eine Bonusfolge From me to you. So unterschiedliche Menschen lieben die Beatles. Was verbindet uns? Die Musik, klar, aber es gibt noch etwas darüber hinaus, die Beatles-Magie. Wie empfinden andere Fans das? Darüber wollte ich in den Austausch kommen und habe tatsächlich noch was Neues über die Band erfahren, sogar eine ganze Menge.
Hamburg really is where the Beatles became the Beatles.
Okay, das ist nicht wirklich was Neues. In Hamburg wurden die Beatles, das weiß ich und ihr alle wisst es auch nach den 6 Podcast-Folgen. Aber das von einem Musiker in New York City zu hören, ist für mich erstaunlich. Mark sieht es ja nicht aus einem lokalen Stolz heraus. Hey, hier in Hamburg, also da, wo ich um die Ecke wohne. Sondern er sieht den Hamburger Einfluss auf die Beatles als Musiker.
It was their apprenticeship, their trial by fire. I think being away from home was very important to them as young men.
Ihre Lehrjahre, die Feuerprobe, genau. Mark ist übrigens ein bisschen erkältet, man hört es auch. Er ist ein paar Jahre älter als ich und arbeitet nicht nur als Musiker, sondern schreibt auch für Vanity Fair oder die New York Times über Musik und Popkultur. Wir sprechen per Video miteinander. Mark, der einen längeren, ein bisschen verwuschelten Seitenscheitel trägt, sitzt vor einer imposanten Bücherwand und, hey, er hat ein Straßenschild im Regal stehen wie ich, aus Hamburg. Große Freiheit steht bei ihm, bei mir, Beatles-Platz.
Dad's gone down a dog track. Mother's playing bingo.
Mark und seine Freunde haben die Band Bambi Kino ein bisschen aus Jux gegründet. Eigentlich spielen sie alle in anderen Indie-Bands. Maplewood, Nada Surf oder bei Cat Power. Aber als Bambi Kino treten sie regelmäßig auf, in den USA, vor allem in New York. Und zwar immer so wie die Beatles. Sie singen viele Songs, spielen die ganze Nacht, tragen Lederklamotten und ein Kumpel verkleidet sich wie ein Hamburger Kiez-Türsteher. Und oft kommen Gäste. Neulich war mal Bill Murray da und ist total ausgeflippt vor Begeisterung, erzählt Mark.
We did one performance in New York and Bill Murray was there right up front going crazy, being very Bill Murray-esque, bought us a round of drinks and he actually seemed more freaked out to meet us and we were to meet him, which was hilarious.
Die Shows spielen sie zum Spaß und freuen sich immer darüber, wie gut den Leuten die frühe Beatles-Musik gefällt. Aber da ist etwas anderes, das mich im Gespräch mit Mark aufhorchen lässt.
My first thought about visiting the real Bambino, which we did, gosh, I think it was 2011.
Mark war also, im Gegensatz zu mir, wirklich schon mal da, im Bambi-Kino. Also im ehemaligen Kino am dunklen Ende der großen Freiheit. Ist schon einige Jahre her.
It was claustrophobic, let's say. It was kind of insane to see the rooms that the Beatles were forced to stay in. They're so tiny. We were very struck by that.
Total klaustrophobisch. Die Räume sind so klein.
It brought home to us just the level of inhumanity that these kids had to experience.
Das zu sehen, hat ihm bewusst gemacht, wie unmenschlich man die jungen Beatles behandelt hat damals. Warum durfte Mark da eigentlich rein? Ihre Plattenfirma aus Hamburg hatte mit dem Mieter verhandelt, dass sie mal kurz gucken dürfen. Als Band, die nun mal genauso heißt wie das Kino. Glück gehabt. Inzwischen kommt da keiner mehr rein. Privat. Tja, schade. In Hamburg sind Bambi Kino im Indra aufgetreten. Genau da, wo die Beatles im August 1960 auf der Bühne standen. Eine unglaubliche Erfahrung für die Band aus New York. Ganz St. Pauli hat für Mark und die anderen Musiker von Bambi Kino diese Beatles-Magie. Nachts um 4 in Lederjacken durch die Kiezstraßen zu laufen, einen Gitarrenkoffer in der Hand. Da fühlte er sich ein bisschen wie Paul McCartney oder George Harrison, sagt er. Und dann hat er noch eine wichtige Botschaft für mich, sein Bandmotto, das sich natürlich auf die Hamburger Jahre der Beatles bezieht.
I do want to leave you with one thought. It's very important. It's something for us to keep in mind. Now more than ever, I believe. And that is this. Two simple words. For you, okay, and for the world. Mark Schau. Just let me hear some of that rock and
roll. Any old way you choose. Mark Schau. Die Aufforderung des Indra-Chefs an die Beatles damals. Sie sollten nicht nur rumstehen auf der Bühne, sondern eine richtige Show abziehen. Mark ruft diese zwei deutschen Worte immer von der Bühne, wenn er mit Bambi Kino auftritt. Und hat auch seine Mail an mich so unterschrieben. Mach Schau and all the best, Mark. Ich hab's ja schon am Anfang gesagt, auch Zeitzeugen von damals haben sich gemeldet. Menschen, die im Starclub waren oder im Top Ten. Jürgen Vollmer zum Beispiel, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Er hat mir schon wenige Tage nach Veröffentlichung der ersten Folge einen Brief geschrieben. Genau, der Jürgen Vollmer. Der Fotograf, der die Beatles-Frisur schon vor ihnen getragen hat. Und John und Paul in Paris später den Look verpasste. Seine Telefonnummer steht auch in dem Brief. Ich rufe ihn an, frage nach einem Interviewtermin. Ach nee, ein Interview möchte er nicht geben. Aber reden will er. Ich telefoniere lange mit ihm. Dabei wird eines sehr deutlich. Jürgen Vollmer ist es sehr wichtig zu betonen, dass er der Erste mit der Pilzkopffrisur war. Es kam sogar darüber zum Streit mit Klaus und Astrid, die es ja immer ein bisschen anders erzählt haben. Er ist heute 84 Jahre alt. Jürgen Vollmer war ein international erfolgreicher Modefotograf und hat in Paris viele Stars fotografiert. Aber er hat damit aufgehört, seit die Aufnahmen digital wurden. Nicht seine Welt, sagt er. Jürgen Vollmer hat an den Brief an mich übrigens eine Fotokopie angetackert. Sein berühmtes Foto. John Lennon lehnt lässig in Rockerkluft in einem Türrahmen in der Wohlwillstraße auf St. Pauli. Das Foto, das jeder Beatles-Fan bei seinem Besuch in Hamburg nachstellt. Vollmer hat es mitgeschickt, quasi um zu belegen, wer er ist. Aber das weiß ich doch, sage ich ihm als erstes am Telefon. Ich meine, wie cool ist das denn? Ich spreche mit dem Fotografen dieses Bildes, das ich natürlich auch schon nachgestellt habe. Gerade neulich, als ich für den Podcast unterwegs war. Als wir darüber sprechen, lacht Herr Vollmer. Ich werde ihm den Podcast demnächst gebrannt auf CD vorbeibringen, weil er weder Smartphone noch Computer hat. Das Telefonat mit Jürgen Vollmer war für mich schon sehr besonders, weil er damals so nah dran war an den Beatles. Aber auch die Mails von normalen Fans lese ich gerne, weil ich mich oft darin wiedererkenne.
Ja, Aline Farb.
Aline aus dem niedersächsischen Frieden zum Beispiel. Sie hat mir eine witzige Geschichte geschrieben, deshalb rufe ich sie an.
Und hier ist Oke Bandixen, Norddeutscher Rundfunk, NDR Kultur.
Hallo.
Zuerst schwärmen wir uns natürlich was vor.
Tatsächlich waren die Beatles immer um mich rum. Durch meine drei älteren Schwestern waren die Beatles immer das Nonplusultra, was man hören musste. Also das war so meine musikalische Früherziehung. Die liefen auf Schallplatten rauf und runter und hatten immer was ganz Cooles.
Aline ist ungefähr so alt wie ich. Sie hat ihre ersten Beatles-Lieder mit einem Rekorder über ein Mikrofon aufgenommen. Das kenne ich auch noch. Also Platte ausleihen von einem Freund, Leerkassette in den Rekorder, Mikrofon anschließen, die waren oft dabei, so kleine schwarze, nicht besonders gut, aber egal. Und dann Platte anstellen und Rekorder starten. Und leise sein. Die Aufnahmen werden natürlich mies, aber auch egal. Man hat sie. Natürlich sprechen wir über unsere Lieblingsplatten der Band. Bei Aline war es damals das rote Album, bei mir war es das blaue.
Kann man so sagen? Es war ein Goldstandard für Musik.
Die Beatles haben Aline in ihren Teenagerjahren in den frühen 80ern begleitet. Sie hat den Look der Fotografin Astrid Kircher imitiert, die schwarzen Klamotten, Lederjacken. Fotografiert hat Aline auch ihre Freunde beim Musikmachen, genau wie Astrid eben.
Die Beatles haben so eine Essenz von Musik gefunden. Ein Freund von mir hat mal gesagt, die Melodien klingen so, als wären sie schon immer da gewesen und die Beatles hätten sie aus dem Äther gefischt und hörbar gemacht.
Genauso empfinde ich es auch. Und das ist das Schöne. Ich habe durch den Podcast nochmal zehntausende Seelenverwandte gefunden. Mit Aline habe ich aber vor allem deshalb telefoniert, weil sie etwas erlebt hat, um das ich sie sehr beneide. Sie hat Paul McCartney getroffen. In echt. Also getroffen ist vielleicht etwas übertrieben. Aber gesehen. Ende der 70er Jahre, beim Familienurlaub in der Schweiz, zu Ostern.
Es war ein wunderschöner Tag. Ich weiß nur, ein knallblauer Himmel. Eine schöne Schneelandschaft und wir kamen etwas außerhalb von Zermatt an einem sehr großen Chalet vorbei mit einer großen Terrasse. Und auf dieser Terrasse waren zwei nackte Füße zu sehen, da saß jemand und sonnte sich. Und daneben stand eine Frau mit blonden Haaren und ich habe zu meiner Schwester und meinen Eltern gesagt, guck mal, die Frau sieht aus wie Linda McCartney. Und meine Familie, die sagte nur, ja, ja, du spinnst. Und wir lachten und wir kabbelten uns und waren wohl etwas laut, jedenfalls waren der Mann, der zu den Füßen gehörte, ganz interessiert, guckte also auch über die Brüstung und es war tatsächlich Paul McCartney. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. And maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm amazed the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Baby, I'm amazed the way I really need you.
Wir haben halt keinen Skiurlaub gemacht damals. Ich habe Paul und Ringo immer nur auf der Bühne gesehen. Eine andere Nachricht, die mich aufhorchen lässt, kommt von Carsten aus Berlin. Er ist einige Jahre älter als ich und hatte quasi seine musikalische Früherziehung durch die Beatles.
Meine erste Platte war With the Beatles, die hatten meine Eltern mir geschenkt und ich durfte damals nicht an den Plattenspieler rangehen, weil ich hätte ja die Saphirnadel kaputt machen können. Also musste ich immer meine Mama bitten, dass sie mir die Platte auflegt und dann hat sie mir die aufgelegt. Der Plattenspieler stand damals im Wohnzimmer neben dem Klavier und dann habe ich am Klavier immer so ein bisschen mitgespielt und mir so Sachen rausgesucht.
Carsten wird dann tatsächlich Pianist, also Profimusiker und bleibt den Beatles auf der Spur.
Und ich habe einen Freund, der ist nach London gezogen, auch ein großer Beatles-Fan. Und immer wenn ich den besuche, dann nimmt er mich bei der Hand und sagt, komm, ich zeig dir jetzt nochmal irgendwas, was du noch nicht kennst.
Zum Beispiel einen Friedhof bei King's Cross.
Und da habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass ich diesen Zaun einmal sehe. Ich sage, du weißt nicht, wie viele Stunden ich auf dieses Foto gestarrt habe.
Das Foto kennen bestimmt viele. Man sieht es, wenn man das schon erwähnte rote oder blaue Doppelalbum aufklappt. Die Beatles stehen oder hocken hinter dem Zaun auf diesem Friedhof inmitten einer Gruppe von Menschen, Erwachsenen und Kindern. Keine Star-Pose, keine Grimassen. Man muss die Beatles beinahe erst einmal suchen. So normal sehen sie aus. Ein wunderbares Bild. Ich erinnere mich, dass ich das Foto früher, genau wie Carsten, lange angeguckt habe. Und mir kommt ein Gedanke. Musik war früher irgendwie kostbarer. Schallplatten waren teuer. Die paar Infos über die Bands bekam man nur aus der Bravo, wenn man die mal in die Finger bekam, oder durch teure Musikzeitschriften, die es höchstens mal in der Bücherei ab und zu gab. So hatte irgendwie alles eine größere Wichtigkeit. Auch einzelne Fotos, um sich Stars näher zu fühlen. Vielleicht ist das der Grund, warum Fans wie Carsten und ich immer noch jeden Fitzel an Informationen zu den Beatles aufsaugen. Als Profimusiker hat Carsten auch eine fachliche Erklärung für die große Wucht und Wichtigkeit der Beatles heute.
Ganz viele Aspekte. Und die kommen alle zusammen. Und zwar auf eine einmalige Art und Weise. Also man hat öfters mal eine Produktion, die sehr gut ist. Man hat öfters mal einen Songwriter, der sehr gut ist. Man hat mal eine sehr charismatische Stimme. Man hat mal eine sehr gute Melodie. Man hat mal einen sehr ausgefallenen Rhythmus, ein ausgefallenes Arrangement. Aber das alles zusammenkommt. Und damit meine ich auch ganz doll die Art der Produktion, weil diese Aufnahmen ja immer noch frisch und cool klingen. Das ist, glaube ich, einmalig. Vielleicht ist es das Glück, dass alles gleichzeitig zusammen war.
Und das wirkt. Das funktioniert immer noch. Carsten erzählt von seinen Kindern, die Beatles lieben, aber auch von einem jungen Taxifahrer auf Bali, den er im vergangenen Jahr getroffen hat.
Ich sage, kennst du Beatles? Und dann sagt er, nee, weiß er nicht. Und dann hat er, während wir zusammen Auto fuhren, das erste Mal Beatles gehört. Und der sagt, das ist ja toll.
Carsten hat aus Spaß mit seinen drei Kindern eine Platte aufgenommen. Genau, eine richtige Schallplatte. In der Corona-Zeit, da hatte man ja Zeit für sowas. Sie singen und spielen Beatles-Songs. Er schickt mir die Platte einige Tage später zu.
Oh yeah, I tell you something. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
Und was soll ich sagen? Wow, das ist richtig gut. Ehrlich gesagt, mir sind die Tränen gekommen.
You let me be your.
Aber da ist noch etwas, was die Faszination der Beatles ausmacht. Die Menschen, die die aktive Zeit der Beatles selbst mitbekommen haben, empfinden noch etwas anderes als ich. Für die waren sie auch Vorbilder, Freunde beim Erwachsenwerden, Beispiele, wie man sich weiterentwickelt. Um dieser Spur nachzugehen, fahre ich nach Niedersachsen, genauer gesagt nach Winsen an der Luhe zu Jens Detlef Hansen. Er könnte im Guinness-Buch der Rekorde stehen, als Betreiber des kleinsten Beatles-Museums der Welt.
Hallo, ich werde schon erwartet. Moin, kann ich da stehen bleiben? Moin, Oke Bandixen.
Ja,
hallo.
Klar.
Ich kann. Hier ist Platz. Anders als in Altona. Eine ruhige Nebenstraße. Einfamilienhäuser neben Garagen, davor Hecken und gepflegter Rasen. Herr Hansen hat mir auch geschrieben. Viel Neues sei im Podcast nicht dabei für ihn, stand in der Mail, aber ich könne ja mal vorbeikommen. Sein Museum angucken. Und das mache ich an diesem sonnigen Winternachmittag. Auf einen Kaffee und eine Stunde, hatte ich angekündigt. Na, eine Stunde wird wohl nicht reichen. Seine Antwort. Und so ist es. Wir gehen in den Keller seines Hauses, alles hell und sauber, ganz normal. Oben bellt sein Hund, um den kümmert sich aber seine Frau. Und dann biegen wir um die Ecke. Achtung, sagt der Hansen, und?
Oh.
Es verschlägt mir ein bisschen die Sprache.
Ja, das ist ja mehr als ein Universum hier. Oh, da muss man ja erstmal in Ruhe alles erstmal ablegen.
Beatles, überall. Bilder, Platten, Zeitschriften und was noch alles.
Ich frage Sie jetzt mal eins nach dem anderen, weil hier sind ja tausende Exponate, Figuren. Oh, das sind ja richtig
Herr Hansen, das sind ja richtig Sammlerstücke hier.
Ja.
Das sind ja richtig Werte hier.
Ja, das ist aus Yellow Submarine, habe ich hier so ein bisschen arrangiert. Ne? Ja, ja. Die Socken. Ach ja,
die Beatles als Figuren aus den Zeichentrickfilmen. Dazu viele, viele Bilder, Plakate. Paul McCartney aus Pappe. Das liebevolle Arrangement der Sammlerstücke. Es ist eine Augenweide. Besondere Exponate liegen in Glasvitrinen.
Das kennen Sie auch.
Beatles Streichholzschachteln, Briefmarken, Sammelbilder, Eintrittskarten, ein altes Plakat aus Liverpool aus dem Herbst 1962. Ein Höhepunkt. Die Beatles sind mit Little Richard drauf, kurz bevor sie wieder in Hamburg spielen. Ich habe ja im Podcast erzählt, dass ich 50 Bücher über die Beatles habe. Jens Detlef Hansen hat mehr als 150. Und Platten über Platten. Singles, CDs, Langspielplatten, verschiedene Ausgaben, Sammlerstücke mit einzelnen Druckfehlern, seltene Pressungen.
Ich bin in Lüneburg geboren und haben eine Musiktruhe gekriegt, so eine schöne alte, meine Eltern.
Eine Musiktruhe, das muss man für die Jüngeren kurz erklären, das war so eine Art Kommode, in der die Unterhaltungselektronik drin war. Also zum Beispiel ein Radio links und rechts ein Plattenspieler und einige Fächer für die Schallplatten und natürlich, an den Seiten in der Kommode enthalten, die Boxen, aus denen die Musik kam.
Und die hatten dann natürlich so diese alten Schlager von damals, Gus Backus, Katharina Valente und so und Billy Moe. Und irgendwie bin ich in Lüneburg in einen Musikladen gekommen und habe da ein Single von den Beatles gesehen. Und da hat Jens gesagt, die Platte nehme ich mit und wir haben jetzt einen Plattenspieler und dann rauf und dann habe ich die rauf und runter genudelt.
Herr Hansen ist Anfang 70. Er ist als passionierter Flohmarktbetreiber und Paketfahrer herumgekommen, auch bei Schallplatten und Buchläden, war also an der Quelle. Die Beatles-Leidenschaft ist seit der ersten Single ungebrochen.
Es geht los.
Jo. Dann legt Jens Hansen eine seiner Platten für mich auf. Und das ist eine Überraschung für mich.
Das ist ja unglaublich.
Ja, geh weg, Jackie, das war eigentlich so gut.
Die Beatles singen auf Deutsch. Aufgenommen bei den Proben für das Let It Be Album.
Geh weg, geh raus nach deinem Haus.
Auch musikalisch, was für eine Sammlung. Mir ist klar, das sind ganz schöne Werte hier unten. Besucher sind willkommen, sagt der Hansen, müssen sich nur anmelden.
Geh raus nach deinem Haus.
Ganz beseelt fahre ich zurück.
Mach mal Schau! Wäre jeder Tag ein Beatles-Song, dann wäre heute Camp Together und morgen früh Here Comes the Sun. Ich glaube, es würde was verändern. Mach mal Schau!
Kommt euch diese Musik bekannt vor?
Mach mal Schau! Lass sie raus!
Genau, sie wurde im Podcast verwendet. Geliefert von den Kickerdips, einer jungen Band aus Berlin. Und die haben inzwischen aus den Soundbits für den Podcast einige richtige Songs gemacht. Hört mal.
Ich geb Herz jeden Tag ein Haus. Denn John Lennon hat gesagt, die Love, die du gibst, ist auch die, die du kriegst. Das Leben ja, deiner Party. Mach mal Liebe, mach mal Eis, mach.
Ich habe jetzt die Aufnahmequalität auf Interview gemacht. Das sollte eigentlich funktionieren.
Martin und ich haben erst einige Leitungsprobleme. Dann klappt es. Martin Schmidt verbringt jeden Tag in einem Beatles-Museum. Das ist aber größer als das von Jens Hansen. Und öffentlich. Martin arbeitet im Beatles-Museum in Halle an der Saale. Halle? Die Beatles? Das scheint irgendwie nicht zu passen. Aber der Grund ist die Initiative eines Superfans und eifrigen Sammlers. Rainer Moers heißt er. Er ist der Gründer des Museums und heute noch im Hintergrund aktiv. Er hatte erst über viele Jahre eine Wanderausstellung mit vielen Beatles-Fanartikeln, Platten, Plakaten und so weiter, hatte dann zunächst in Köln ein Beatles-Museum, das aber zu klein für alles wurde, und suchte nach einer neuen Bleibe. Hamburg hatte sich leider nicht angeboten, aber Halle. Die Stadt half ein bisschen, der britische Botschafter kam sogar zur Eröffnung. Und was soll ich sagen? Das Ding läuft. Ich bin selbst vor einigen Jahren dort gewesen und habe mich sehr gefreut über die Fanartikelsammlung und die Themenräume. Die frühen Beatles, die Tourjahre, die Studioexperimente und so weiter.
Wir haben ein sehr gemixtes Publikum. Natürlich ist das Hauptklientel die Besucher, die die Zeit mitunter selbst noch miterlebt haben. Allerdings ist es auch so, dass wir viele Schulklassen haben.
Wie gesagt, jede Phase der Band hat praktisch einen Raum. Garniert mit vielen Fotos, Filmplakaten, Infos zu den einzelnen Alben und Liedern. Bravo-Hefte hinter Glas zum Beispiel. Dazu ausführliche Informationen zu den Solojahren der vier Beatles und sogar eine Spielkonsole, wo man selbst quasi einer der Beatles sein und mitspielen kann. Der Beatles-Shop ist außerdem sagenhaft. Ich habe zumindest eine ganze Reihe von Beatles-Büchern dort gekauft. Gerade durch die Originalbilder, Plakate, Zeitschriften und die Ausstattung aus den 60er Jahren. Einigen älteren Besuchern kommen sogar manchmal die Tränen. So viele Erinnerungen. Dazu die Musik, vielleicht die Gemeinschaft mit anderen Fans, die man dort trifft.
Ein Beispiel dafür auch, haben wir auch schon zwei Pärchen, an die ich mich erinnere, eben bei uns hier im Beatles-Museum kennengelernt. Einer hat dann auch quasi extra nochmal im Hintergrund seinen Heiratsantrag hier organisiert.
Liebe, aber auch Trost, Fröhlichkeit, Melancholie. Die Musik der Beatles deckt so viel ab. Das ist Martins Erklärung für die starke Bindung zu der Band. Im Alltag eines Museumsmitarbeiters kann das auch mal ganz praktisch sein.
Wenn ich mit unserem Beatles-Transporter mal irgendwo mich ganz kurz abstellen muss, weil ich was ausladen musste, und standen nicht ganz so günstig auf der Straße und die Politesse kommt vorbei, haben sie so an der Seite geguckt. Ah, die Beatles. Naja, komm, mach dich schnell weiter, ja. Solche positiven Effekte kamen da und das macht einfach Spaß.
Heute will ich mich mit Thomas Schmidt treffen, auf dem Hamburger Kiez. Er hat mir auch gemailt, weil ihm der Podcast gefallen hat und weil er sich quasi auch beruflich damit befasst. Er ist nämlich, wie Stefanie Hempel, auch Musiker und macht Touren auf dem Kiez über die Beatles. Als Treffpunkt habe ich einen legendären Beatles-Ort vorgeschlagen, den ich im Podcast zwar erwähnt, aber nicht besucht habe. Höchste Zeit, das nachzuholen. Das Gretel und Alfons war die Stammkneipe der Beatles in ihren Hamburger Jahren. In der großen Freiheit, nur wenige Meter neben dem ehemaligen Star-Club. Hier haben sie in den Pausen immer Bier getrunken. The Beer Shop wurde der Laden von ihnen nur genannt. Frühere Stammkneipe der Beatles steht auch über dem Eingang. Immer gut, wenn sowas für Touristen eingeordnet wird. Thomas ist schon da. Wir haben uns schon ein paar Mal geschrieben, aber noch nicht gesehen.
Hallo, moin. Da ist er. Hallo, grüße dich. Ich hänge schon ein bisschen rum. Ich war doch schneller. Grüß dich. Hallo, Thomas. Hallo, na?
Ich hätte es aber wissen müssen. Natürlich hat Gretel und Alfons die Kneipe jetzt, also mittags, noch geschlossen. Es wird also wieder nichts mit dem überfälligen Besuch. Wir gucken ein bisschen durchs Fenster auf die alte Einrichtung. Kaum verändert seit damals, heißt es. Thomas hat schon im Hamburger Beatles-Museum gearbeitet, das es zwischen 2009 und 2012 an der Reeperbahn gab. Musste aber schließen, weil zu wenig Besucher kamen. Das hat nicht an mir gelegen, ich war ziemlich oft da. Außerdem hat Thomas mitgearbeitet an einem Hamburger Beatles-Buch. Er kennt sich also aus.
Also ich habe für alle Fälle auch den Schlüssel vom Star-Club mit. Da können wir die Tür aufmachen, wenn wir da noch hin wollen. Die ist ja sonst jetzt geschlossen.
Wie cool. Na klar gehen wir da hin. Also den Star-Club selbst gibt es ja nicht mehr. Das Haus ist vor einigen Jahren abgerissen worden. Aber den Hinterhof kann man noch besichtigen. Und den Star-Club-Stein, der hier errichtet wurde. Das heißt, wenn die Bar da hinten geöffnet hat. Sonst ist der Hof mit einem hohen Tor verschlossen. Aber wie gesagt, Thomas hat einen Schlüssel. Meine Chance, mal ganz in Ruhe und ohne Party-People und Kiez-Touristen zu gucken. Und ohne Ballermann-Musik, die hier ja sonst jeden Abend im Hof läuft. Hier war ich für Folge 6 ja auch mit Stefanie Hempel und ihrer Tour. Aber mit Thomas kann ich noch mal in Ruhe fachsimpeln, wer hier alles gespielt hat und wessen Name fehlt auf dem Stein.
Abgefahrenerweise Cream, also ne, nicht mit Queen verwechseln, sondern eben Eric Clapton war hier. Das vergisst man immer ganz gerne mal oder steht hier nicht drauf. Und was ich auch mal noch herrlich finde, ja, die Gruppe Earth, Erde, später Black Sabbath, also Ozzy. Also auch der Heavy Metal hat hier noch gestartet.
Thomas und ich fallen uns ständig ins Wort, so viel haben wir zu erzählen. Auch bei ihm sind oft mehrere Generationen bei den Touren dabei.
Man macht das ja jahrelang, teilweise Woche für Woche und erzählt immer wieder doch in etwa die gleiche Geschichte, weil du kannst sie nicht ändern. Aber ich merke erstmal für mich, mir macht es immer wieder Spaß, immer wieder ganz, ganz frisch, frei, fröhlich heraus erzähle ich die Stories und die Hintergründe und singe die Songs dazu. Und das ist das Schöne, diese Generation von jung bis alt und immer wieder in dankbare Augen gucken. Ne? Thomas, vielen Dank, das war so schön. Ich habe so viel noch Neues gelernt und das hat mir so gut gefallen. Also einfach, dass du direkt dieses Feedback bekommst und du siehst, du machst diese Menschen glücklich.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her.
Ja, natürlich. Warte. Ich komme
mit. Thomas lädt mich zu einem Kaffee ein. Er wohnt praktischerweise am Ende der Großen Freiheit, quasi mit Blick auf das ehemalige Bambi-Kino.
Muss ich dir mal zeigen? Wow, Mensch, du hast ja coole Sachen hier. Das ist ja meine Plattensammlung, du.
Platten, CDs, ein Schlagzeug, Gitarren. An den Wänden Plattencover und davor Clubsessel und ein Nierentisch. Willkommen im Musikjahr 1960.
Ich lebe Musik, bin natürlich auch immer schon Fan gewesen, habe immer gesammelt, auch als DJ viel unterwegs gewesen. Also na klar, das ist wirklich so mein Leben und es ist, ich finde es immer auch schön, wenn man generell natürlich eine Leidenschaft hat und Musik ist eine tolle Leidenschaft.
Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her.
Wir wollen in Kontakt bleiben. Thomas' Theorie übrigens, warum die Beatles bei so vielen Menschen gut ankommen, es ist bei denen eben für jeden etwas dabei. Die musikalische Bandbreite vom Rock'n'Roll zur Ballade, vom Hardrock zum Swing, von klassischer und Weltmusik zum Kinderlied.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see.
Januar 2025. Damit hat kaum ein Fan gerechnet. Ringo Starr bringt eine neue Platte heraus. Yeah, nach 6 Jahren. Ein Country-Album. So klingt es. Gut.
I used to have a true love. Everything was fine. But now she's found a new love. She's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans.
Meine Kollegin Franziska Hoppen liefert aus London einen Beitrag dazu für die ARD-Radioprogramme. Ich bekomme mit, dass sie sogar in London ein Interview mit Ringo geführt hat, gemeinsam mit anderen. Man nennt das ein Roundtable-Gespräch. Ich maile ihr. Ob ich da vielleicht mal reinhören könnte? Hat er womöglich etwas über die Beatles und Hamburg gesagt? Klar, schreibt sie, und dann schickt sie den ganzen Film des Interviews. 12 Minuten lang. Ringo scherzt, er lacht, er plaudert und erzählt schon nach wenigen Sätzen von Hamburg.
Anyway, so you don't know where your life's going is my point. You know, I was in a factory.
Man weiß nie, wie das Leben läuft.
And I was with Rory, you know, the band before the Beatles, and we got 3 months work and I left the factory. I'm a musician now, that's when I changed my name. But also, after that, we went to Hamburg. And guess who was there? The Beatles.
Ringo schmeißt damals seinen Job in der Fabrik, um als Musiker zu arbeiten. Eben bei Rory Storm and the Hurricanes. Genau, wir kennen die Geschichte. Er geht auch nach Hamburg, spielt im Kaiserkeller und trifft, genau, die Beatles. Es wirkt, als freue sich Ringo Starr immer noch. Er mochte John, Paul und George sofort damals, erzählt er in dem Gespräch.
I didn't know they were going to call me. Just got a telephone call to join. And it was the best move I ever made.
Die haben ihn dann einfach angerufen und gefragt, ob er bei ihnen einsteigen will. Will er. Und hat es natürlich nie bereut. Wie schön, dass es auch für ihn immer noch so ein Thema ist. Und dann kriege ich ein paar Tage später eine Mail. Okay, ich kriege jeden Tag ziemlich viele eigentlich, aber nicht alle haben diesen Inhalt. Hey Oke, schreibt Jeanette, die Promoterin von Ringos Plattenfirma. Ringo hat ein neues Album. Es gibt eine Pressekonferenz, also noch eine, diesmal in Nashville. Die Journalisten werden per Zoom zugeschaltet. Ob ich auch ein paar Fragen schicken will? Klar will ich. Ach so, aber keine Fragen zu den Beatles. Übrigens, steht in der Mail. Was? Na gut, ich mogel trotzdem eine rein. Man muss die Fragen vorab schriftlich einreichen. Das übliche Prozedere, wenn berühmte Musiker eine PK geben. Ich würde gerne von Ringo wissen, ob er sich als Zuhörer der Beatles nachts im Kaiserkeller immer langsame Blues- und Country-Nummern von ihnen gewünscht hat. Das habe ich nämlich gelesen, dass Ringo, als er noch nicht Teil der Band war, gerne Blues-Songs von den Beatles gehört hat. Die Zoom-Pressekonferenz wird nochmal verschoben. Sie ist jetzt wegen der Zeitverschiebung 23:30 nachts. Ich habe am nächsten Tag eine Frühschicht als Redakteur bei NDR Kultur. Aufstehen kurz vor 4. Lohnt sich das wirklich? Ich frage nochmal nach. Ist es wirklich ausgeschlossen, dass man im Laufe der PK vielleicht doch noch spontane Fragen stellen kann? Ja, kann man nicht. Und wie gesagt, keine Gewähr, dass Ringo die eingereichten Fragen überhaupt beantwortet. Ein Mitschnitt der Zoom-Pressekonferenz werde mir später zugeschickt. Ach so. Gut, dann gehe ich lieber früh schlafen. Oder? Nein, ey Mann, ich kann ein Teil einer Fragerunde mit Ringo Starr sein. Ringo Starr von den Beatles. Und es könnte sein, dass er meine Frage beantwortet. Schlafen wird überbewertet. Und dann kommt auch die Mail mit dem vertraulichen Link zur Session. Priorität hoch wird angezeigt. Mein Herz schlägt schneller. Jetzt will ich auf jeden Fall dabei sein. Ich stelle mir den Wecker, wache auf und klicke mich in die Veranstaltung und sehe erst einmal zwei Sachen. Eine leere Bühne mit zwei Barhockern. In Nashville. Am Abend soll es noch ein Konzert mit Ringo geben. Aber noch ist keiner zu sehen. Dafür ist im Zoom-Chat schon eine Menge los. Hello from London. Hello from Mexico. From Canada. Hi to you all from Liverpool. Offenbar sind wir aus aller Welt zugeschaltet. Ich schreibe Hello from Hamburg. Und dann geht es los. Ringo Starr und der amerikanische Musiker T-Bone Burnett, der das Country-Album produziert und die Lieder dafür geschrieben hat, kommen auf die Bühne und setzen sich auf die beiden Barhocker in der Mitte.
Thanks for coming.
So you know, that's T-Bone and I'm Ringo.
Eine Frau liest den beiden die Fragen vor. Wie ist es zu dem Album gekommen? Warum Country-Musik? Und wer hat das Coverfoto gemacht? Wer stellt eigentlich diese doofen Fragen? Fragt einer im Chat. Wir alle, antwortet jemand anders. Und? Kommt jetzt auch meine Frage?
Two more questions.
Okay.
Noch zwei Fragen, sagt Ringo nach circa 15 Minuten. Meine ist nicht dabei. Und dann gehen die beiden nach links ab. Das war's. Klar, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem froh, dass ich dabei war, als sich Musikjournalisten aus der ganzen Welt virtuell getroffen haben, um Ringo Starr zuzuhören.
You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again.
Da klingt noch etwas anderes nach. Etwas, das kurz vorher passiert ist. T-Bone Burnett hat es gesagt, der Produzent. Ein cooler Typ, Anfang 70, mit weißen Haaren, Seitenscheitel und Sonnenbrille. Er erinnert sich auf dieser Bühne in Nashville an seine Kindheit, Ende der 50er Jahre. Gerade war der Rock'n'Roll noch groß gewesen, das große Ding, auch für ihn als Kind. Freiheit, Liebe, Aufbruch. Aber dann?
by 1959, that whole rock and roll revolution was over. Jerry Lee was disgraced. Elvis was in the army. Little Richard was in the ministry. You know, Buddy Holly had been killed in a plane crash. Eddie Cochran had been killed in a car wreck.
1959 war der Rock'n'Roll tot. Elvis Presley in der Armee. Little Richard ist ein Prediger geworden. Jerry Lee Lewis in Ungnade gefallen durch die Ehe mit einer Minderjährigen, mit der er auch noch verwandt war. Buddy Holly ist bei einem Flugzeugunglück gestorben. Eddie Cochran bei einem Autounfall.
And then the Beatles came in and they gave us back our music at that point.
Aber dann kamen die Beatles und haben uns unsere Musik zurückgegeben.
And they opened doors and windows that so many of us have walked through or climbed through. And so I've got this deep gratitude. The gift that they've given us is immeasurable.
Sie haben so viele Türen und Fenster für viele geöffnet. Ein unermessliches Geschenk. Und dann strahlt T-Bone Burnett Ringo neben sich an. Das kann man sogar durch seine Sonnenbrille erkennen. Ringo ruckelt ein bisschen verlegen auf dem Barhocker und grinst. Und ich muss auch grinsen. Und mir fällt ein, was mir ein Hörer in den vielen Mails zum Podcast geschrieben hat. Weißt du, Oke, die Beatles bleiben einem immer. So ist es. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Projektleitung Torben Steenbuck und Katharina Marenholz. Ein besonderer Dank geht an euch alle, die ihr mir geschrieben und gemailt habt. So viele tolle, persönliche Geschichten. Mailen könnt ihr mir weiterhin an beatlespodcast@ndr.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Und, wenn noch nicht getan, abonniert diesen Kanal unbedingt. Das geht in der Audiothek, wenn ihr auf das Pluszeichen klickt. Und wenn ihr dann noch in euren App-Einstellungen die Push-Nachrichten aktiviert, dann verpasst ihr hier keine Folge. Denn, so viel sei verraten, wir haben hier noch was vor.